Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Eure, weiß nicht, motivationshebenden Audio-Worte in einem trüben, tristen 1-0-Grad-Winter. Wir sind mittendrin, Lennart.
Ja, ist krass. Also ist wirklich krass. Auf jeden Fall finde ich auch jetzt die letzten anderthalb Wochen vielleicht, die waren schon sehr grau.
Ja, schon.
Da habe ich es auch ein bisschen gemerkt, jetzt ich hänge so ein bisschen durch. War zwar jetzt 2-3 Tage weg, habe dann auch gemerkt, dass das...
Das war auch bitter.
Ja, das war...
2 Tage ist bitter.
Ich wollte auch irgendwie, wir haben so unseren Plan nicht hundertprozentig durchbekommen, dachte so, vielleicht bleiben wir noch einen Tag länger. Aber es gab nur einen Flug am nächsten Tag.
Okay, hol mal Leute ab, wo warst du denn?
Okay, ich war in einem Trainingslager bei einem Team, bei einem neuen Team.
2 Tage.
Bei einem neuen Team, was Ministry fahren wird. Ja. Und war in Portugal und in der Algarve, war mein erstes Mal in Portugal. Warst du schon mal in Portugal?
Noch nie.
Nee, ist auch nicht so viel anders als Spanien.
Hätte ich jetzt auch vermutet.
Aber, was mir aufgefallen ist, Autobahnfahren in Portugal, beste. Wirklich, da ist
was heißt das
niemand.
Denn?
Niemand auf der Autobahn.
Kennst du die deutsche A31?
Ich habe so gedacht, so, das ist so typisches, ja, wenn du auf der A3 fährst, alles ist so voll. Oder das schlimmste Autobahn, Schweiz. Ist immer 120 km/h oder 100.
Ansonsten kommst du in den Knast, das ist ja klar.
Genau, ansonsten kommst du in den Knast. Aber alle Spuren sind, immer wenn ich da bin, komplett voll. Du kannst irgendwie nicht nach links, du kannst nicht nach rechts, vor oder zurück. Es ist immer komplett voll. Ich weiß nicht, das Autofahren in der Schweiz ist für mich ein Krampf. Du hast kein Internet. Weil du ja kein Roaming hast.
Ja,
das heißt, früher, wenn du es vorgeladen hast auf den Karten und du hast die App geschlossen, schon zu der Schweiz,
stimmt.
So, und jetzt?
Wie so ein Dad erstmal die Karte rausgeholt.
Genau, und dann, da, im Vergleich dazu, in Portugal war nichts los. Auch überall 120, alle fahren wie 150 oder sowas. Jetzt juckt da auch niemanden. Also entweder darf ich da nie wieder einreisen, weil ich mich an die Locals angepasst habe, oder es war alles fein. war schön. Also, ich bin in Lissabon gelandet, bin erstmal über so eine, keine Ahnung wie lang, das wollte ich noch googeln, so eine ultralange Brücke gefahren. Das ist richtig krass.
Okay.
Und bin dann Richtung Süden nach Monchique gefahren. Und war alles relativ ruhig da auch, so die Straßen zum Radfahren, also das Team konnte da gut trainieren, würde ich mal sagen. Da sind irgendwie kaum Autos gewesen.
Du darfst das Team nicht sagen, ne? Oder?
Ja,
also wirkst du gerade so.
Ich glaube, das ist noch nicht offiziell. Okay. Oder ich weiß, dass es noch nicht offiziell ist und die meisten Leute können sich das auch zusammenreimen.
Ich auch.
Du auch. und ja, aber ich fand es interessant, das ist so ein bisschen wellig. Also die von der Autobahn am Ende, die letzten 50 Kilometer waren eigentlich nur hoch, runter, links, rechts. War eigentlich ziemlich cool. Zum Grundlage fahren ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber halt irgendwie, war ganz nice da. Vielleicht war es auch nur mein Eindruck, weil da waren mal 16 Grad und Sonne für 2 Tage. Und das hat schon so ein bisschen gut getan.
Ja, das glaube ich dir. Also ich weiß auch, dass Trainingslager oder dass Portugal ja auch ein Trainingslagerort ist. Ich habe auch jetzt gerade pünktlich, während wir aufgenommen haben, vorhin das Video gelauncht mit ein paar der typischen Trainingslagerorte, die Vor- und Nachteile. Und Portugal habe ich zwar nicht mit draufgepackt, aber ist auch einer der Orte, die man sich auch mal anschauen kann auf die Liste.
Ja, Mallorca ist natürlich viel besser. Ganz klar, ne? Weil unser Trainingslager da ist, aber...
Ich war bei Wetter. Mir so, okay.
Nee, ich glaube, das ist da sogar noch mal ein bisschen wärmer in Portugal. Ich glaube, dass du da nur relativ steile Anstiege hast.
Also in Portugal?
Da waren jetzt relativ viele so richtig ekelhaft steile Anstiege. Und jetzt habe ich gerade eben auch noch, weil ich wollte es eigentlich nachgucken, habe es auch auf Cycling News gesehen, dass die Algarve-Rundfahrt jetzt auch präsentiert worden ist.
Ja.
Ich habe mich die ganze Zeit da gewundert, okay, einige Orte kamen mir bekannt vor vom Namen her.
Ja.
Wo dann diese typischen Anstiege sind. So dieses Alto de Foya ist, glaube ich, die erste Bergankunft und die letzte ist dann Malhau. War gar nicht so weit weg, also war in einer ähnlichen Region da.
Du konntest aber nicht aufs Rad.
Ich konnte nicht aufs Rad. Ich bin einmal laufen gegangen. Junge, also das war echt nicht mehr normal. Ich bin losgelaufen, es war schon dunkel. Die haben keine Straßenbeleuchtung gehabt.
Ah.
Das heißt, mit so Handy in der Hand gejoggt, so mit Licht, mit Taschenlampe.
Ja.
Die Autofahrer haben einfach, auf einmal waren da 100-mal mehr Autofahrer aus irgendeinem Grund als den ganzen Tag über und die haben gar keinen Shit gegeben, wirklich. Die haben sogar noch versucht, dich zu treffen gefühlt. Also da ist ein Bus, ich übertreibe es nicht, der ist vielleicht 15 Zentimeter an mir vorbeigefahren, so ein so ein Linienbus-Ding.
Zum Glück sind wir Radfahrer und sind das ja gewohnt in so einem Alltag.
Ja, also das
System-Joke.
Das war total scheiße. Also ich glaube, Portugal hat auch eine große Lauftrainingslager-Szene. Mhm. Aber das ist bestimmt woanders.
Ja.
Und bestimmt bei Tageslicht.
Die kennen sich auch wahrscheinlich ein bisschen aus.
Genau, also wäre schlauer gewesen, im Hotel einfach ins Gym zu gehen, aufs Laufband. Mhm. Aber das ist mir dann auch erst nachher.
Nee, das
ist
aber auch, nee. Dann
ja, aber es wäre schon besser gewesen als ja, okay. Das. Das war okay. Eigentlich nur bergab,
ja.
nicht umgefahren werden, berghoch dann die ganze Zeit, auch wieder nicht umgefahren werden.
Aber mit ein bisschen mehr Spannung in der Wade.
Ja, mit mehr, genau, das war, also da war nichts, das war kein Flow. Es hat eine halbe Stunde oder 35 Minuten, da haben wir dann auch gereicht.
Ich hatte letztens die Tage hier in Köln einen komischen Moment, weil ich laufen durch so einen Park und hatte auch nur so das Handy halt mit als Taschenlampe. Und die ganze Zeit war halt Straßenbeleuchtung, war alles gut. Dann bin ich halt durch diesen Park gelaufen, da war es dunkel auf einmal. Guess what? Und da war auch niemand mehr da. War auch echt kalt. Und dann guckte ich so und da ist Taschenlampe so. Und dann auf einmal guckten mich so zwei Augen an. Ich so, hä? Und das war so nicht Katzenhöhe, weißt du, sondern schon mehr.
Zu Wolfshöhe.
Zu große Katze. Und dann war ich so, okay. Wo ist der Besitzer hier vom Hund?
Ja.
Kein Besitzer. Okay.
Hat auch Geräusche abgegeben, das Ding.
Und dann mein Handy so langsam hochgehalten, den Scheinwerfer draufgehauen. Hab mich einfach so einen Fuchs angeguckt.
Ach krass.
Ja, hallo. Und ich dann so, okay, Bro, dich fotografiere ich jetzt. Das glaubt mir
so.
Mitten in Kölner Stadt. Und das glaubt mir doch keiner. Und dann hat er sich natürlich
aber
nicht
sobald du dann auf Foto gehst, geht ja, die Taschenlampe wieder aus.
Ja, genau.
Oder? Weil er den
ja, genau.
Blitz macht.
Und
wenn der Blitz kommt, dann greift er dich an.
Hätte er machen können. Hätte ich auch fair gefunden. Aber das war so kurz dunkel, weil musste ich aus der Tastensprache so in die ja. Kamera. Und dann guckte ich so, war schon weg.
Ja, okay.
Ja.
Ich glaub's dir.
Danke.
Sag ich jetzt mal ganz ehrlich.
Nee, also war ein toller Moment. Genau, und das war meine Lauf-Experience. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, 16 Grad Sonne, ne?
Mhm.
Jetzt kommst du hier wieder auf 0 Grad, kreislaufmäßig irgendwas, oder ist das eigentlich, juckt das nicht?
Nee.
Okay.
Hat mich jetzt nicht so krass okay. Gejuckt.
Diesen Wechsel.
Nee, ich glaube, okay. das gibt's schon, aber da müsste schon eine größere Temperaturdifferenz okay. haben. Also ich glaube, wenn du dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, von Australien oder nach Australien ins Tour Down Under ist oder sowas, da kriegst du, glaube ich, richtig einen drüber gezogen.
Wirklich.
Aber das war eigentlich harmlos, würde ich mal behaupten. Weil da war es dann auch abends und morgens relativ kalt. Ne? Also
ja,
die sind da teilweise losgefahren mit langen Handschuhen und Beinlingen und allem. Also ist dann zwischendurch alles losgeworden. Ja, aber ich bin lange nicht mehr auf dem Rad gewesen.
Ja?
Boah, ich bin schon 10 Tage. Ich bin dafür aber irgendwie so 6-mal laufen gewesen.
Ja, klar.
Ich bin wieder voll in dieser Läuferphase drin.
Ja, das ist alles effizient. Oder man kann es mal eben schneller machen.
Kannst du eben schnell machen, man kann damit auch besser reisen.
Ja.
Als mit diesem komischen Fahrrad.
Gibt dann das Problem, dass wir ein Radsport-Podcast sind?
Ja, deswegen höre ich jetzt auf, über Laufen zu sprechen und frag dich, wie das SIFT-Rennen war, als ich nicht da war. Dienstag. Ich habe nämlich noch gedacht, als ich in die App geguckt habe, Innsbruckring, lange nicht mehr gefahren.
Ja.
Aber ich hätte jetzt auch gar nicht so viel Bock, so auf eine Minute All-Out.
Ja,
das
genau.
Das ist nämlich dieses, der Kurs ist eigentlich cool zu fahren, aber der macht auch nur Spaß, wenn du so ein bisschen was drauf hast.
Ja.
Ansonsten tut er halt einfach übel weh.
Ja, genau. Viermal Innsbruckring hast du uns eingestellt und ich bin ja A-Fahrer. Ne?
Boah, cooler Typ.
Ja, habt ihr alle gehört? Ich meine, das habe ich letztens schon gesagt. Das bedeutet einfach nur, in dem Sinne, man kann sich nicht zu sehr zurückhalten. Aber wir sind ja eine kleine Gruppe von A, deswegen ist es nicht komplett eskalierend. Es muss man sagen, an alle, die Schiss haben, A zu fahren, ohne Witz, macht das mal. Das ist ähnlich auch wie B. Weil, wenn du so wenig Leute bist, lohnt es, es funktioniert nicht, dass du alleine wegfährst mal eben. Es ist halt mehr on und off. Auf jeden Fall, was ich nur das Einzige, was ich dazu sagen wollte, war, ich bin mit Cedric auf Discord gefahren, habe mit ihm telefoniert quasi dabei und haben uns ein bisschen besprochen. So, und jetzt ganz kurz, taktische Swift-Situation. Fährst hier den
Kicker.
Leg-Snapper oder den Kicker hoch. Was sind das dann? Minute weniger.
40 Sekunden bis 50 Sekunden, würde ich mal schätzen.
Richtig. Geht oben über die Kuppe, dann in die Abfahrt rein. So, dann kannst du da theoretisch, wenn du möchtest, komplett durchrollen.
Kannst aber keinen Supertag mehr machen. Swift, Mann, warum gibt es diesen Supertag nicht mehr im Feld? Das nervt mich so
im
krass.
Im Feld?
Ja.
Vorne,
du allein, ja. Vorne da, wo der Lukas rumfährt. Da
ja, aber jetzt komm, du bist auch mal hier Team Taktik, so ja. Effizienz. Ich habe mir vorher, bevor ich gestartet bin, noch ein Norkel-Cycling-Video angeschaut von Swift-Rennen, wie er taktisch daran geht. Auch wieder komplett, du bist auch der deutsche Norkel-Cycling, ne? Der deutsche Jeff.
Ohne
Follower, genau. Ihr seid vom Wording her immer relativ ähnlich. Und hier Effizienz und da kann ich nicht so viel treten und dann nochmal ein Sprint.
So, wir auf jeden sind Fall, auch beide schwach.
Ja, genau. Und guck, wie ihr das Mais rausholen könnt. Auf jeden Fall war es halt so, du kannst mit Supertakt ja dann relativ rasch reinrollen. du musst ja dann halt, sagst halt, okay, ich lasse euch alle ein bisschen ziehen über die Kuppe, bewusst auf Auge und roll durch einen Supertakt wieder ran.
Mutig.
Genau, sehr mutig. Aber das sind so langsam diese Ecken, die man machen kann. Dann hast du diese leichte Welle bergauf. Ja, musst du
voll drüber ziehen.
Voll drüber ziehen. Eigentlich brauchst du auch nur 4-5 Sekunden, wenn die anderen zu lange
dann
warten.
Dann fährst du wieder vorne raus und dann bist du wieder im Supertakt alleine.
Genau. Und dann geht's in diese Flachpassage. Und was du dann hast, kriegst du
dann bist du solo und fährst solo durch.
Kriegst du einen 1-2% Anstieg, wo so ein bisschen Gegenwelle ist. Dann kannst du dein Power abzünden, was du vom Leg-Snapper oben bekommen hast. Und bekommst in 300 Metern durch diese Sprintwertung wieder den nächsten Power ab, bis dann noch 1 Kilometer bis Ziel ist. Guess what? Du fährst nicht am Anstieg weg, sondern du musst die Gegenwelle nutzen. Ja. Nicht die erste, weil das wissen mittlerweile alle, sondern die zweite. Und dann habe ich das in Runde 2 mal ausprobiert und bin aus dem Feld, da waren wir, keine Ahnung, 12, 13 Fahrer oder sowas, oder 15 Fahrer, bin über diese 1-2% kurz vor dieser Sprintwertung losmarschiert, aber wirklich nur mit, ich würde sagen, 12 Sekunden, 13 Sekunden. Und dann meine ich so, direkt so, Scheiße.
Wie mit 12? Du bist los und hast 12 Sekunden Vorsprung.
12 Sekunden angetreten, meine ich nur. Mehr nicht. Nur 12 Sekunden lang ungefähr auf dem Gas gestanden. Mit, dann 7, 8, 9 zwischendurch. Und dann habe ich schon wieder rausgenommen auf 4,5. Und dann habe ich schon direkt gesehen, 2 Sekunden Vorsprung. Ja. So ein anderer Typ ist in der gesprungen und wir waren bestimmt eine halbe Runde zu zweit vorne. Weil das Loch, bis das geschlossen war, hat erstmal ewig gedauert. Und dann meinte ich zu Cedric, ey, wenn du es kannst, im Finale mach so.
Ja.
Und er hat es so gemacht. Hat durchgezogen und hat das Ding nachher abgeschossen. Ich habe das von hinten zugeschaut.
Hast du ein bisschen Preisgeld bekommen wenigstens? Hat er geteilt?
Wir haben geteilt, ja.
Das war schön.
Zwift-Punkte geteilt. Das war eigentlich ganz witzig, weil da hat man nochmal gesehen, wie viel Taktik man da, wie man die anderen ausspielen kann.
Ja.
Und das war ganz, ganz cool zu sehen. Über den Anstieg haben es halt 3 Fahrer geschafft. Nehmen wir mal Cedric raus, die anderen beiden. Einen habe ich im Coaching, die anderen hatte ich im Coaching. Ja. Ich kannte beide und ich wusste, konnte Cedric sagen, so, wie die so ticken.
Ja.
Weil so fahren können. Und jemand sagst du halt, ab einem gewissen Punkt musst du ja nicht mehr gegen die beiden fahren, sondern gegen einen Einzelnen, wenn der Erste aufhört, treten zu können, weil er kann nicht mehr richtig führen, dann fährst du 1-gegen-1-Situation eigentlich nur noch. Und dann sagte ich zu Cedric auch im Finale, ey, guck, was der andere tritt, mach das gleiche nach. Du hast irgendwie 4-5 Sekunden.
Das mache ich auch immer. Ich gucke da immer, was die anderen fahren. Ja. Also, solange ich gleich bin oder nur minimal drunter, gucke halt, wie viel Vorsprung oder Rückstand oder was auch immer. Und dann kannst du das halt ganz gut anpassen.
Genau.
Also dann musst du nicht immer all out fahren. Also so beim Laktatwaschbecken nicht den Hahn einfach komplett aufdrehen, sondern kannst das so ein bisschen dosieren.
Genau, du fährst einfach quasi, du fährst auf Auge, was der andere macht.
Ja.
Und deswegen fährst du nicht die ganze Zeit all out, aber du fährst schon intensiv, aber du regelst immer nach. Und immer wenn der andere drauf tritt, trittst du auch drauf und so bleibt diese Lücke tendenziell bestehen.
Ja.
Und ich meine, du musst die Lage auch des Verfolgers ja mal reinversetzen. Das ist ja auch deprimierend, wenn du halt so nicht rankommst, weil der vorne immer reagieren kann.
Du musst ja nur mit dem Kopf des anderen spielen.
Genau.
Solange du dazu physisch in der Lage bist,
musst
du dir ja nur brechen.
Ja, und liebe Grüße an Marco, der auf Platz 2 halt dann gefahren ist. Der ist dann aber, der hat dann nicht aufgehört, der hat nicht aufgehört zu kämpfen, der hat sich nicht brechen lassen.
Ja.
Und Cedric irgendwann so, Alter, ich krieg das nicht mehr hin. Yeah. Ich so, zieh durch, du hast noch 500 Meter. Und du sahst halt, diese Lücke wurde auf 3 Sekunden, 2 Sekunden immer kleiner.
Boah.
Nur Cedric hat immer draufgehalten weiter. Und deswegen hat es nicht dazu geführt, dass Cedric vorne gebrochen ist. Weil der war natürlich auch, glaube ich, Anschlag.
Ja, im Swift-Rennen ist im Finale der Anschlag. Also da braucht man gar nicht denken, dass es zu irgendjemandem gut geht.
Ja.
Da sitzen alle im gleichen Boot, würde ich auch behaupten.
Ja. Und, ich war gestern noch auf dem Rad draußen, weil ich gestern Morgen noch eine Mission für RTF eben absolvieren musste. Mm. Bei entspannten, mein Wahoo sagte -3.
Ach, schön.
Das war geil. Boah, da war das geil. Mm.
Ja, schön. Da freue ich mich, ja. Da kriege ich mich auch gar nicht motiviert, irgendwie Rad zu fahren am Wochenende.
Wenn du einmal drauf sitzt, geht's. Aber man muss losfahren musst du auch nicht. Das ist auch nicht so, das ist auch alles. Das war die trockene Kälte, das ist okay so. Nasse Kälte ist noch viel schlimmer, so 3 Grad mehr und dann ist nass dazu, das ist vorbei. Die trockene Kälte ging dann noch, aber trotzdem, dann bin ich Glessner Höhe hoch. Warum, seht ihr wahrscheinlich bei dem im Video. Und dann dachte ich mir so, ey, diese Matschscheiße, die ich hier lang fahre. Ey,
ich kann auf der Rheinseite kann ich nicht mehr fahren.
Ja, du bist ja gebrochen.
Damit bin ich durch. Deswegen, seitdem saß ich auch nicht mehr auf dem Fahrrad, glaube ich. Seitdem saß ich nur indoor auf dem Rad.
Lennart hat einfach 45 Kilometer gegen den Wind gefahren, hat die für ein halbes Jahr gebrochen.
Ja, also da hat mir komplett den Wind aus dem Segel genommen. Ne? Jetzt gehen wir mal wieder auf ein anderes Thema ein, bevor das Niveau hier runtergeht. Ja. Die haben sich alle schön ins Trainingslager verkrümmelt, die World Tour Teams, und präsentieren jetzt fleißig ihre Trikots.
Da kann man das Shooting machen.
Da kann man nämlich das Shooting jetzt machen, genau.
Wir haben letzte Mal, als wir aufgenommen haben, haben wir noch gesagt, die Trikots sind nicht raus. Und ich glaube, ab dem Nachmittag ging es dann los.
Genau.
Ja.
Also.
Cofidis,
ja. Interessant.
Ja, richtig. Sieht ein bisschen aus wie ein gelbes Trikot und du hast eine Weste an.
Genau. Das ist so ein bisschen, also ich finde es interessant. Ich habe schon ein paar Leute gehört, die das richtig cool finden.
Ja.
Ja, ich glaube, man wird sich so ein bisschen dran gewöhnen. Lidl Track Hast du gesehen?
Ja.
Sieht aus wie das Trikot letztes Jahr, nur ein bisschen schöner. Also ja, find's cool, ja, find's ja gut geworden.
Sie bleiben halt sich ihrer Linie dieses sehr plakative Treu.
Genau, aber es ist nicht mehr ganz so bunt. Und das ist das, was ich cool finde. Da,
ja. Es ist halt natürlich viel Einfluss Lidl, ne, sind ja die Farben davon, aber die...
Ach so.
Ja, genau. Hat mir aufgefallen. Und die spielen ja wirklich mit diesem Kontrast, diesem heftigen, also dieses, wir stechen dein Auge, nicht mit Schönheit, sondern mit krassen Farben, ja, die in Kontrast stehen.
Aber das funktioniert jetzt immer noch bei dem Trikot.
Ja.
Nur ist es ein bisschen schöner.
Ja,
das,
ja.
Groupama FDJ sieht genauso aus wie Groupama FDJ halt. Danke dafür. Das ist wirklich nicht.
Ihr braucht dann auch nicht launchen. Also ihr, genau, müsst auch nicht mit einer Mediaaktion launchen.
Decathlon ist auch sehr ähnlich geblieben.
Ja.
Wogegen ich das vom letzten Jahr, glaube ich, ein bisschen cooler fand.
Aber ja, klar. Wir bleiben bei Trikot Game noch, ne? Aber ich finde, ja, ich finde es eigentlich ganz gut.
Wo bist du jetzt gerade?
Bike
können wir danach machen.
Alter, ja.
Bahrain gleich geblieben. Und dann Picknick Post NL. Wo kam das denn her?
Ja, Sakhalten, ne?
Gar keine Gerüchte gehört, ehrlich gesagt. Und Picknick steigt als Sponsor ein und DSM ist damit komplett verschwunden. Auch vom Trikot, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Also.
Picknick Post NL. Ehemals DSM Firmenich. War klar, dass, also Firmenich ist auch weg, ne?
Firmenich und DSM sind eine,
also ist eins,
eine,
okay,
Firma jetzt.
Ja, okay, cool. Hast du die Werbung gesehen von dir auf Insta? Wo dieser Picknick war?
Nee, aber in der Picknick-App, wenn du jetzt das bestellst, kommt so ein Gruß.
Kommt schon den Kolb.
Ja, kein Scheiß. Also ich glaube schon, in der deutschen Picknick-App wird dann einfach, also wir haben gestern was bei Picknick bestellt, da kam direkt so ein Hey.
Ich dachte so, Ibims, John.
Ibims. Ja.
Remember 2014, Roubaix?
Genau.
Nee,
2015.
15, ja. 14 war
ja.
Ich habe nur gesehen, dieses Video, wie der Wagen da losgefahren ist. Und ich glaube, das war auch relativ spät, die Entscheidung, dass Picknick da mit drin ist, weil das ist irgendwo in Belgien gedreht worden. Und ich habe nur gedacht, boah, die armen Schweine. Es war wirklich, du konntest sehen, das sind halt 5 Grad und so nasse Straßen. Alle kurz mussten diese Werbung fahren. Wahrscheinlich nochmal und nochmal. Und dann müssen die so grinsen, wenn die so eine Banane in die Hand kriegen. Und dann nochmal kurz.
Ja, da hast du richtig Spaß, ne?
Oh, und
das ist auch so ein Shooting, das kannst du denen nur als Hauptsponsor erlauben.
Ja, ja. Ja, genau.
Alle anderen Sponsoren würden da gekreuzigt werden, wenn die das machen. Also das ist schon echt heftig. Da greifst du schon wirklich in den Sportleralltag ein. Und wenn du so einen Hauptsponsor launchst, dann machst du das ja normalerweise auch mit bekannteren Fahrern.
Ja.
Das heißt, es kommt nicht mal der Neopro, den da jetzt dafür versklavt wird, zu sagen, hey, du kannst glücklich sein, dass du hier einen Vertrag bekommen hast. Ab nach Belgien mit dir bei 9 Grad und Regen. Du fährst jetzt kurz 5 Stunden da. Genau. So einen Picknickwagen her.
Genau so ist es ja.
Was haben wir noch? Bora. Red Bull,
ja,
Bora Hansgrohe. Ja. Für mich RSC Kempten.
Ah, ja.
Weiß oben,
ja,
roter Armabschluss,
ja, vor allem mit diesem,
weißer Rücken.
Ja, vor allem mit diesem Cut irgendwie über die Brust hinweg, so, dass das so diese Schulterpartie so präsent aussieht.
Genau, da haben sie sich was vom RSC Kempten abgeguckt. Vielleicht sind sie auch ähnlich erfolgreich nächste Saison und ähnlich dominant.
Man würde es ihnen wünschen.
Ich finde es ganz schön.
Meinung? Ja, doch, also ich finde es auch ganz cool.
Also.
Mittlerweile, ganz kurz. Fast alle Teams schaffen es ja auch nicht mal stylmäßig so einen kompletten Fail hinzulegen, weil ich glaube, mittlerweile gibt es ja ein paar.
Oh, da gab es doch letztens ein paar Jahre noch ein paar. Warte mal, da gab es doch in der jüngeren Vergangenheit so ein paar Trikots, wo alle gesagt haben, das kann nicht euer Ernst sein.
Ja, ich sag mal, die vielen großen Teams, würde ich damit sagen, weil es gibt ja wahrscheinlich Design- und Medienagentur, die darin Aufgabe das ist, dass das tun, weil früher gab es im Radsport ja sowas nicht. So, mittlerweile ist es ja einfach auch ein Aushängeschild.
Ich gucke jetzt mal kurz, weil 24 sieht alles okay aus. Ich glaube, aber 23 waren da so ein paar. Dabei, wo du gesagt hast, so, meine Güte.
Ist das euer Ernst?
Nee, auch nicht, wenn ich jetzt zurückblicke. Vielleicht habe ich mich auch einfach zu krass an die Sachen gewöhnt.
Ja, oder schon immer so Intermarché-mäßig.
Ja, Intermarché musst du halt auch gar nicht kommentieren. Also,
ja.
Das ist meistens irgendwie schwierig. Ich fand halt diese J.Co.-Trikots immer ziemlich langweilig, muss ich sagen.
Ja.
Da passiert irgendwie nicht viel.
Hast du einen Take, UAE ist ähnlich.
Ja, UAE sieht so ein bisschen aus, da hat einer geschrieben, als hätte man ein weißes Trikot und hätte man so ölige Finger so dran abgeschmiert.
Ich ziehe jetzt das Weiße an. Ah nein, ich habe die Kette gerade angefasst.
Ja, genau, scheiße.
Scheiße. Aber gehen wir schon auf Bike oder noch nicht?
Ja, jetzt können wir auch mit Bike anfangen.
Bei UAE gehen wir auf Bike?
Oh, ja. Lecco Mio. Wie findest du es?
Was zum Track Pinarello als Works ist das denn?
Das Cockpit erinnert mich an das alte, wie heißt es, Venge?
Mhm. Aber dieses Lenker.
Dieses Venge Vias hieß es.
Venge Vias, ja.
Das hatte doch auch so einen Lenker, der so ein bisschen so noch, der so ein bisschen so geformt war.
Ja.
das Bike an sich, dadurch, dass das so viel Fläche in der Mitte hat, finde ich, weil das halt so in alle Richtungen weggedrückt ist im Vergleich zum normalen Bike, ist das sehr, ist da sehr viel Fläche und dadurch wirken irgendwie die Laufräder auch so ein bisschen zu flach.
Ja, ich weiß, also, was du meinst.
Du hast im Prinzip so drei Bereiche an dem Rad, die so ein bisschen so von Carbon umhüllt und in der Mitte dann viel Freiraum.
Ja, so Prototypen-Bike, so ein bisschen so viel so Luft dazwischen.
Genau. Mhm. Also ein bisschen merkwürdig. Das, wir werden uns daran gewöhnen.
Ja.
Wir werden das auch irgendwann alle cool finden. Oder nicht alle, aber wahrscheinlich ein paar.
Ja. Dann finde ich halt, ich verstehe aber so Lapierre-mäßig diese Sattelstütze da so in den Sitzstrebe rein zu donnern, weiß ich nicht.
Ja, vieles daran ist so, weiß ich nicht, aber ich glaube, am Ende wird das schnell sein, ne? Und ich meine, das letztjährige Colnago war natürlich schon mit Pogacar drauf, das war schon schön, so insgesamt.
Ja, voll.
So, das
voll.
War sehr, sehr stimmig, das ist jetzt sehr, sehr unstimmig, auf den ersten Blick, aber am Ende wird es schon.
Seitdem sie nicht mehr das R58 Muffensystem haben, ich glaube, machen sie auch schnelle Fahrräder. Ist ja wirklich so.
Muss ich einfach sagen, dieses, was Colnago da gemacht hat jetzt in den letzten Jahren, einfach viel, viel geiler. Früher hätte ich einen Colnago nicht geschenkt genommen. Jetzt will ich halt sagen, auch dieses
Colnago bis 2012 hat sich wirklich nur auf diese eine, wir machen Rohre in Muffen.
Ja, genau.
Mehr nicht.
Sogar
wir hatten
noch,
wir hatten früher gute Bikes, als alles noch so gebaut wurde.
Genau, und sogar noch bei dem ersten Toursieg von Pogacar.
Ja, stimmt.
Auch schon noch nicht 2000, so.
Ja, 2020 eigentlich.
Und das hat sich einfach, die Wahrnehmung hat sich krass geändert. Mittlerweile ist es so ganz klar, hey, das komplette Zeitfahr-Setup von einem UAE-Fahrer ist auch immer schnell.
Hm.
Das hörst du immer wieder, wenn du mit Leuten sprichst. Ja, das ist halt das UAE-Zeitfahr-Setup. Das ist richtig geil.
Ja.
Vor 5 Jahren, 6 Jahren hätte jeder noch gesagt, so, oh, die armen Teufel müssen auf dem Colnago ein Zeitfahren fahren.
Und mittlerweile
ist es halt wirklich
krass. Damals hat man gesagt, Pogacar kann es kompensieren.
Genau.
Jetzt geht er noch ein schnelles Fahrrad dazu.
Jetzt hat er auch noch ein schnelles Fahrrad.
So ist auch die Meinung gerade im Peloton, im Profi-Peloton. Gib dem Mann doch ein Aerobike. Beste Idee.
Genau.
Toll, Leute.
Ja. Also.
Das Letzte, was der Mann braucht, ist ein Aerobike.
Das Ding wurde ja schon ein bisschen geleakt. Dann haben sie es vorgezogen, den Launch, auch weil sie im Trainingslager damit fahren werden. Ich fand es auf den Bildern, wo ein dunkler Hintergrund war, sieht es ein bisschen besser aus, weil so ein bisschen diese Freiflächen fehlen.
Ja, ja.
Die siehst du nicht so krass präsent.
Ja. Ich finde die Farbkombi mit diesem, nicht Pogacar-Weiß-Weiß, sondern dieses Schwarz-Weiß, so alles so bis Mitte Tretlager schwarz und dann wird das so von nach vorne hin weiß. Das finde ich eigentlich ganz geil, die Kombi. Das sieht ganz, echt ganz gut aus.
Dann haben wir noch ein Team vergessen, das neue Team, wie heißt es jetzt? XD irgendwas, Astana.
XDS
Astana.
Ja. Apropos Bike.
Apropos Bike, ja genau. Also die chinesische Premium-Marke, wie sie sich nennen, kann ich noch nicht beurteilen.
Mit dem XDS X-Lab.
Genau.
Ja. Also das sieht aus, als gibt es bei, sorry, ich bin es einfach hart heute.
Nee,
es gibt es aus, als gibt es bei AliExpress für 700.
Ja, ich meine, das wird halt da gebaut.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob du da gerade das Aerorad oder das Bergrad siehst.
Das Aerorad
sieht halt aus wie ein normales Aerorad. Erinnert mich auch so ein bisschen an das, kannst du dir bei Cycling News sogar angucken. Erinnert mich schon ein bisschen an Aeroräder, die wir halt einfach so kennen. Ne?
Mhm.
Merida vielleicht?
Ja.
Ja, sieht ein bisschen ähnlich aus. Mit den Vision-Laufrädern halt auch. Vielleicht ist es auch ein Merida-Rad. Wissen wir nicht. Oder vielleicht baut auch X-Labs für Merida.
Das kann sein.
Ich glaube, Merida baut selbst oder zumindest in einem der sehr großen Werke. Trikot ist
bisschen Astana-mäßig.
Genau.
Ja, und dann halt diese, ja, so ein bisschen so Schulterpartien auch bunter gemacht, so ein bisschen wie Decathlon halt.
Genau, fand ich auch. Aber auch so ein bisschen wie dieses Astana-Tour-Trikot, was sie hatten, wo sie gelb mit blau gemischt haben.
Ja, aber an Max Kanter kann er mal kurz Bezug nehmen. Das Bild, was da gelauncht wurde hier.
Alle so mit den Daumen hoch. So.
Also musste das so verkrampft aussehen? Ja. War der Deal wirklich davon abhängig, ob ihr so jetzt alle den Daumen hochhaltet? Das war ja die Aussage, komm, mach mal bitte alle den Daumen.
Das ist echt krass.
Steht da jemand mit der Waffe? Das wäre mich jetzt interessieren. Guck dir mal den Bettiol an. Guck mal Alberto Bettiol, wie der steht. Der steht so fremd da.
Die sehen alle nicht so hundertprozentig happy aus.
Ja.
Aber ich glaube, da ist jetzt auch ein bisschen Geld im Team.
Ja.
Und dafür werden die Jungs jetzt ein bisschen besser bezahlt.
Ja.
Bin gespannt, was dabei rumkommt. Auch so, ob sie den Abstieg verhindern.
Mhm.
Weil die sind natürlich hochgefährdet.
Wir hätten vielleicht noch ganz kurz Akea B&B Hotels. Jersey ein bisschen wie immer, schwarze Ärmel.
Ja, ich glaube.
Also das Ärmel-Game ist dieses Jahr groß, glaube ich. Mhm. Aber
das ist geil, es rückt jetzt wieder Richtung B&B-Hotels, KTM-Style. So sah das Devo-Team halt aus damals, mit diesem riesen B&B-Hotels-Logo.
Ja, stimmt.
Das Ding
stimmt.
Ist halt, das Team habe ich
Miguel schon, Heidemann, like wer es kennt.
Ich habe das Team schon abgeschrieben eigentlich, weil die haben ja diese großen Probleme.
Mhm.
Und das Team wird vielleicht nächstes Jahr dann nach Ende des Jahres aufhören.
Ja, du in der Businessbranche, wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt schon, also das ist doch...
Ja, du weißt es noch nicht. Ich glaube, es ist daran gekoppelt. Also ja. B&B Hotels möchte das Team, wenn ich es richtig verstanden habe, nur unterstützen, wenn es in der World Tour ist. Da sie aber sehr wahrscheinlich absteigen werden, verlieren sie B&B Hotels vermutlich. Mhm. Und dann haben sie nicht...
Sie haben eine Deadline von einem Jahr oder eine Saison jetzt.
Irgendwie. Das heißt einfach nicht absteigen für die.
Ja. Ja.
Und wenn sie es
packen... Oder halt bis dahin einen neuen Sponsor suchen.
Oder einen neuen Sponsor. Ja, beides gleichzeitig eigentlich. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, in so einem Team zu sein.
Ja, ja.
Auf der einen Seite ist sich jeder selbst der Nächste, weil man muss sich ja präsentieren, wenn das Team krachen geht.
Mhm.
Auf der anderen Seite wollen die auch, dass möglichst viele Fahrer punkten. Ab einem gewissen Zeitpunkt, das ist eigentlich richtig kriminell. Es werden nur die ersten, ich glaube, 10 oder 15 Fahrer in die UCI-Ranking-Wertung mit aufgenommen. Das heißt, es macht ab einem gewissen Punkt Sinn, für einen Fahrer zu fahren.
Ja.
Also, sobald du viele Punkte am Anfang hast, muss das Team weiter für dich fahren, weil nur die Punkte kommen ins Ranking. Aber wenn du jetzt einer von den Fahrern bist, der einen neuen Vertrag braucht und du weißt, wir wissen nicht, ob wir hier absteigen oder nicht.
Du kannst nicht mehr empfehlen.
Du kannst dich, ja klar kannst du dich empfehlen, aber es führt halt dazu, dass das ganze Team sich nicht empfiehlt, weil du holst keine Punkte. Die Helfer fahren nicht mehr für die Kapitäne, weil die ihren eigenen Arsch retten wollen, weil sie sich nicht sicher sein können, dass selbst wenn sie ihren Job gut machen, dass das, selbst wenn es gesehen wird, dass sie dann im nächsten Jahr noch einen Vertrag haben, weil das Team ja vielleicht pleite geht.
Und dann hast du keine Punkte und keine Ergebnisse. Dann
hast du keine Ergebnisse und deine Helfer fangen an, auf eigene Kappe zu fahren, um sich zu empfehlen. Deine Leute, die mit den Punkten fahren, nicht mehr genug Punkte ein, dann steigst du sowieso ab.
Wir sehen dieses Jahr bei der Tour de France Akea gegen Akea, die sich selber die Löcher zufahren.
Ja, das könnte schon echt, ich glaube halt ab einem gewissen Punkt, wenn klar ist, dass man absteigt.
Ja.
Da ist der Ende.
Verlass das Schiff,
genau. Da wird dann rumattackiert und für sich selbst.
Da willst du mal die Erste in der Gruppe sein, damit du wieder so ein bisschen safe hast.
Ja,
dann
fahren,
sie
dir selber hinterher.
Ja, aber das ist nicht zu offensichtlich, weil das wird ja alle sehen. Das ist eine richtig schlechte Eigenwerbung. Oder Fahrerwerbung.
Ja, ich glaube, je nachdem, wie verzweifelt die sind, auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Dynamik wird das ergeben.
Das ist echt strange. Vor allem auch, dass es an dieser Bedingung geknüpft ist, war ein bisschen mies.
Ja. Ich glaube, Trikots und Räder sind wir durch.
Eine Sache hätte ich vielleicht noch.
Ja.
Kurz Frauenthema. FDJ Suez mit Demi Wollering bekommt jetzt Specialized, genau.
Die hat, das ist ja eine Überraschung.
Ja, und die hat nur die Randmarke mitgebracht.
Ich finde diese Bomberjacken oder diese Fliegerjacken oder
College-Jacken.
College-Jacken. Ja. Finde ich überhaupt nicht geil. Das sieht total komisch aus, finde ich. Oder die hat ja eine Partnerschaft mit Nike und hat da auch in dem Lounge immer so eine Jacke angehabt. Und jetzt haben die alle getragen, als die da waren. Das sieht so merkwürdig aus, finde ich.
Ich finde das Schlimme. Das
ist so null authentisch. Das passt auch nicht zu Demi Vollering.
Das Problem ist, also an sich ist das cool. So, ihr kann ja meinen, wie er möchte, klar. Aber hast du diese Werbung gesehen, wo er Specialized, wo die in der Garage und so waren und so? Mhm. Nein? Okay, guck es mal an. Das Schlimme ist ja, dass wenn die Radfahrer sind ja keine Schauspieler und die Radfahrer richtig häufig, nee, manchmal mich selber rein mit, sind dadurch auch einfach, können das nicht transportieren emotional. Und das heißt, es ist wie bei Astana, stehen die alle mit Daumen und das ist so der Vibe, den du bekommst, wenn die halt so ein Werbevideo machen. Das ist immer so cringig. Das ist immer so
ein bisschen, und vor allem gezogen. Also ich finde das halt nicht authentisch. Ich würde die auch nicht so positionieren als Nike, weil warum gibst du einer Athletin so ein,
die Bühne
ein Outfit oder sowas auch, was irgendwie nicht zu ihr passt.
So, ja, ja.
Ich finde, Demi Vollering für mich steht einfach generell für Unauthentizität.
Illoyalität.
Ja, ich meine halt generell ist das alles, was sie nach außen hin präsentiert, ist für mich, fühlt sich an wie eine Fassade und ist nicht die wahre Person. Und jedes Mal
so,
crackt die Person auch wieder.
Ja,
die versucht halt im Interview irgendwie so
weltmännisch
oder
weißt du, was der gleiche Vibe ist?
Professionell zu sein, ja.
Wenn so ein Roboter Chris Froome auf einmal beim Saitama-Crit so ein Kimono anhat.
Genau, so. Also ich will es nicht mal nur auf die Klamotten beziehen, sondern einfach generell auf die Person, die halt irgendwie versucht, eine Top-Athletin zu sein und auch so ein so ein Topstar mit allem, was dazugehört, aber es hier und da einfach immer wieder vermasselt, wenn sie ihre Konkurrentinnen anschreit, wenn sie so nach ihnen schlägt oder sowas, dann merkst du halt immer wieder, da bricht die Fassade. Mhm. Und genauso ist es mit diesen Klamotten da, wo ich einfach sage, das ist auch falsch, es bist nicht du. Und warum zieht Nike die, ich verliere mich hier, aber ich finde das einfach, ich habe dieses Bild im Kopf
ich gesehen, lass es gerne machen,
neben dem Fahrrad, dachte mir so, warum tragen die alle diese Jacken? Keiner von denen würde das privat tragen, glaube ich, wenn man ihn in die Wahl lässt. Und ich finde, das ist irgendwie von der Marke so ein bisschen unauthentisch.
Okay.
Aber ja, das wissen vielleicht auch fähigere Leute als ich wie anders. Also.
Ich glaube, es ist auch nicht so aerodynamisch. Aber gut.
Ja, genau, das sowieso nicht. Kommen wir von einem Thema, wo ich keine Ahnung habe, zu einem anderen Thema, Crossrennen. Es ist das Programm veröffentlicht worden von Wout van Aert und Mathieu van der Poel. Wie viele Duelle sehen wir? Weißt du schon?
Ich weiß nicht, nein.
Ich habe es gerade mal gezählt. Drei, glaube ich.
Drei?
Mhm.
Drei?
Drei?
Drei ist noch nicht so viel.
Ja, aber Wout fährt halt generell auch nur 6 Rennen.
Okay. Welche hast du denn da am Start?
Also ja, ich habe es hier mal übereinander gelegt. Erstes Aufeinandertreffen wird Super Prestige in Mol sein, am Tag vor Weihnachten, 23. Dezember.
Mhm, ja.
Dann geht es weiter mit Leeuwenhout am 27.12., mhm, wo sie aufeinandertreffen. Und das dritte Mal ist dann, glaube ich, in Dendermonde am 5.1.
Okay.
Mathieu fährt die WM. Am 2.2. fährt auch zum Beispiel fährt die WM, fährt auch einige Weltcups noch vom Vorfeld. Und Wout van Aert fährt halt hauptsächlich diese Rennen im Dezember-Januar-Bereich, mhm, und dann noch den Weltcup in Benidorm. Wahrscheinlich, mhm, weil sie da irgendwie auch im Trainingslager sind. Und geht dann wieder mit vollem Fokus auf die Straßensaison. Aber ich bin mal gespannt, wie das ist. Drei Aufeinandertreffen haben sie. Das sind die drei Crossrennen, die ich auf jeden Fall gucken werde.
Mhm, ja.
Und ich glaube dann die restlichen Rennen, wenn nur Mathieu fährt, würde es wahrscheinlich ein bisschen langweilig.
Was ist eigentlich mit, ich meine, das haben wir letztes Mal vermutet und direkt danach wurde es bestätigt, Tom Pidcock bei Q36.5. Mhm. Was mit dem in seiner Cross-Saison? Also macht er da irgendwas?
Keine Ahnung.
Okay.
Weiß ich nicht.
Ich dachte schon, ob ich es nicht mitbekommen habe.
Nee, ich glaube, da gibt es noch nicht so viele Informationen oder vielleicht habe ich es einfach auch überhaupt nicht gesehen, aber wäre ja schön, wenn der auch noch dazukommen würde, weil ich habe es hier, glaube ich, gesagt, dieses eine Jahr, wo sie immer gegeneinander gefahren sind.
Ja, das war gut.
Ich habe dir den Link geschickt, oder?
Ich weiß gar nicht, ich glaube.
Ja, vielleicht kann ich nochmal raussuchen, dann können wir die Shownotes packen. Haben wir vielleicht sogar im letzten Mal auch schon versprochen und nicht gemacht. Naja. Genau, das waren so die Punkte, die wir im Vorfeld zu besprechen hatten. Oder habe ich was vergessen?
Nee, ja, mir fällt auch nichts ein. Ich war noch einmal laufen, haben wir also 12 Kilometer locker und haben mir sowas von alles kaputt gemacht. Ich war für eine Woche im Arsch.
Du warst 12 Kilometer locker laufen und hast alles kaputt gemacht? Ja,
und davor 10 Kilometer war ich nach 3 Tagen recovered.
Hatte ich auch.
Ich glaube aber, das ist halt, wenn du dann das muskulär nicht halten kannst, weil was auch immer, langer Tag, stressig, keine Spannung, was auch immer.
Wie viele Tage nach dem Lauf bist du gelaufen?
Woche.
Okay, das ist viel. Ich bin 3 Tage nach dem Lauf, meinem Lauf gelaufen, dachte für 5 Minuten, ich bin jetzt Gott. Und dann bin ich so eingegangen und dann habe ich auch so ein bisschen Knieschmerzen bekommen.
Ja, das ist dann, wenn du halt das muskulär nicht mehr gut halten kannst und merkst, du plumpst ein bisschen mehr zusammen, da geht es halt mehr auf die Strukturen. Ich hatte Schienbein, ich hatte Wade, Achillessehne,
aber dann warst du halt auch noch nicht komplett erholt von der Belastung, vermutlich irgendwie. Ich dachte auch so, dass der erste Tag, wo ich keinen Muskelkater habe, ich fühle mich wieder gut und ich laufe jetzt, da war aber auch noch gar nichts erholt. Also es wird bei dir wahrscheinlich, du hast ja noch mehr Belastung drauf gegeben, weil du auch noch schneller gelaufen bist.
Auch wenn ich im Nachgang keine Schmerzen mehr hatte, keine Muskelkater mehr hatte, aber ich glaube einfach, ich hatte keine Spannung so, dass ich es halten konnte. Ich dachte am Anfang, die ersten 2, dachte ich so, oh geil, ne, ich bin Gott, wie du schon sagtest. Und dann irgendwann 15er Pace oder 5er Pace eingependelt und dann war es so, Puls war auch irgendwie auf 135. Ich habe gemerkt, es ist so, mir fällt die Hüfte runter, die Beinachse kriege ich nicht stabilisiert. Und dann war so ein Plumps und dachte ich mir, komm, dann laufe ich jetzt einfach so, wie ich jetzt laufe, ist ja egal. Am nächsten Tag dachte ich mir, leck mich an die Füße. Wirklich, da war alles kaputt. Bis, würde ich würde mal fast sagen, vor 3 Tagen noch.
Krass.
Ja.
Lukas, du hast uns ein Thema mitgebracht. Und wir starten jetzt ohne krasse Überleitung rein. Du hast mir gesagt, erstmal wollten wir über Supplements sprechen, dann hast du mir gesagt, so, boah, nee, Supplements ist so groß, ich hätte Bock, hier erstmal über Kreatin zu sprechen.
Richtig. Also wenn ihr da generell mehr Themen hören wollt, ne, welche Supplements euch besonders interessieren, schreibt mir wirklich immer gerne zu, weil dann kann ich das ein bisschen aufarbeiten. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich nicht sehe. Kreatin wird es wahrscheinlich auf jeden Fall sein, weil das habe ich schon häufiger gehört.
Ja, denk mal auch sowas wie Omega-3.
Omega-3.
Wäre vielleicht was.
Vitamin D3-Supplementation, Arginin. Carnitin. Naja, okay, wir haben, ja, das Feld ist groß.
Das Feld ist groß, genau. Für alle Leute, die den Titel des Podcasts jetzt gelesen haben, der wird wahrscheinlich irgendwas mit Kreatin beinhalten. Es ist gar keine Überraschung, dass wir darüber reden. Die haben die ganze Zeit gedacht, wie kommt die Überleitung zustande von den beiden Jungs da? Kreatin, was ist das, Lukas?
Also Kreatin ist erstmal ein, wird aus Aminosäuren gewonnen, kann auch vom Körper selbst hergestellt werden, wird endogen synthetisiert, also aus dem Körper heraus, und kann aber auch extern zugeführt werden. Das kennen wir halt durch typische Kreatinsupplementation, Kreatin-Tabletten. Das ist ja gerade halt im Kraftsport oder in allen Sportarten, wo Kurzzeitperformance wichtig ist, ja ein großes Thema. Vor allem halt Kraftsport. Ja. Und es gibt mal viele Diskussionen, Mythen, Gerüchte, so, was es wirklich bringen kann, was es bringt. Zuletzt einmal mit GCN ein Video. Ich muss zugeben, ich habe das mir immer auf die Liste gepackt, aber ich habe es gar nicht gesehen. Mit Connor Dune ist doch der Große, ne?
Mhm.
Der ganz Große. Der hat auch ein Video gemacht über Kreatin, wo er so ein Bild hatte, vorher, nachher, und die heftigsten Wanes hatte an dem Bein. So komplett abgezerrtes Bein hatte.
Ja.
Was auch ein bisschen extrem ist. Ne, also das ist mal die Frage.
Vorher, nachher was? Kreatin.
Kreatinsupplementation, irgendwie, wie wirkt sich Kreatin auf Radperformance?
Und noch 15 Tage nichts getrunken.
So sieht es auf jeden Fall aus, weil das Ding ist ja, also ich habe, wie gesagt, das Video nicht gesehen, muss mir echt nochmal anschauen, weil die Evidenz, die wir haben, sportwissenschaftlich, und wenn wir unser Sportart mal anschauen, wann es was bringen könnte, also so ein Pump kriegst du jetzt eigentlich nicht, und dieser Pump, nein, ob der was bringt, ist auch die Frage.
Ich glaube, das ist eher auch ein bisschen Photoshop im Thumbnail gewesen.
Ja, das und halt vor allem richtig Clickbaiting, und das sah halt geil aus und es sieht aus, als würdest du übertrieben abnehmen davon, aber nee, Leute, das so machen wir es nicht.
Lest mal hier kurz vor, weil ich habe den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Kreatin wird in den Nieren, der Leber und der Bauchspeicheldrüse gebildet, aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin. Erwachsene bilden täglich rund 2 Gramm. Etwa 90% des Kreatins befinden sich im Skelettmuskel. Also 2 Gramm bildet der Erwachsene am Tag. Wie, hast du schon gesagt, wie es sich grob auswirkt, oder wollen wir erstmal sagen, wie man es vielleicht supplementieren würde?
Nee, ich will erst sagen, was es macht.
Wenn ich auch,
okay. Was haben wir denn davon? Anfang. Klingt erstmal fancy.
Nehmt erstmal so und so viel Gramm und dann sagen wir euch, wie viel,
was es also genau bewirken soll. Und zwar, ich gehe mal einen Schritt noch zurück, und zwar, wenn dein Muskel oder wenn du eine Kontraktion deines Muskels absolvierst, dann brauchen wir welches energiereiche Phosphat?
ATP.
Richtig.
Okay.
Ist das laut?
ATP.
Genau, danke. Also ATP, Adenosintriphosphat, und wenn das benutzt wird für deine Muskelkontraktion, haben wir energieärmeres Adenosindiphosphat, ADP. Also das ist quasi verbrauchteres Phosphat, sagen wir mal so. Und für die Muskelkontraktion brauchen wir das letztendlich, damit, sag mal, so ein paar Bindungsstellen frei werden. Da ist ATP letztendlich eine Kontraktion zuständig. Ist erstmal jetzt egal, so tief wollen wir nicht gehen, weil es jetzt ohne Schaubild auch schwierig wird, das irgendwie im Hinterkopf zu bewahren.
Ja.
Ihr müsst euch also vorstellen, je intensiver die Kontraktion oder der Energieverbrauch, desto mehr ATP pro Zeit müssen wir bereitstellen. Wenn wir jetzt so, wie wir jetzt gerade auf dem Sofa chillen, und auf einmal haben wir hier Feueralarm. Und du siehst halt direkt Feuer und du würdest jetzt rausrennen. Du sollst halt ruhig bleiben, aber du würdest rausrennen.
Ja.
Da hättest du jetzt bei den ersten 2 Schritten, die du machst, ne, damit, so schnell kannst du ja gar nicht Energie bereitstellen, hast du erstmal gespeichertes ATP im Muskel vorhanden, damit du erstmal 2 Kontraktionen machen kannst.
Ja.
Wäre ja scheiße, denkst du, verdammt, Feuer, stehst auf, fällst aber um, weil du nicht genug ATP hattest. Ja. Das wäre echt unangenehm. Der nächste Stoffwechselweg, wenn du jetzt direkt Vollgas geben würdest, wäre jetzt, du musst ja vorne die Treppe hoch. Die für die nächsten 10 Sekunden, also bis ungefähr, sagen wir, auf die erste Ebene, wo wir hin müssen, würdest du jetzt deine Energie über Kreatin letztendlich gewinnen. Oder Phosphokreatin, muss man sagen. Kreatin liegt dann frei im Blut vor und kann dann auf eine Phosphatgruppe gespalten werden, und dann kann sich dadurch halt über Phosphokreatin auch Energie bereitstellen. Es ist quasi unser zweiter Stoffwechselweg bei richtig intensiven Kontraktionen.
Da kann ich direkt mal fragen, ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, wenn das dann verstoffwechselt wird, bildet man dann auch Laktat und H+-Ionen?
Nein, es ist ein allaktazider, also ohne Laktat-Stoffwechselweg.
Ist ja interessant.
Ja, es ist geil, es ist cool, das zu haben. Das ist eigentlich, muss man sagen, kennst du noch den Fauler-Max-Test, den Sprint-Test?
Ja, klar.
Ne, und da haben wir ja, du fährst halt 15 Sekunden Vollgas los. Und wir wollen, dass du das aus einer möglichst niedrigen Intensität heraus machst, damit du nicht vorher schon irgendwie einen Stoffwechsel angeregt hast, sondern wirklich quasi Stand, Vollgas. Und dann haben wir immer eine Zeit rausgerechnet, wo wir sagen, da wird kein Laktat produziert. Ungefähr 3 bis 4 Sekunden.
Ja.
Und das ist, kann entweder gemessen werden oder als konstant angenommen werden, wo du sagst, in dieser Zeit von 0 bis 1300 Watt zum Beispiel, ja, in 3,8 Sekunden, hast du erstmal kein Laktat produziert. Das, ja, kommt erst danach. Das ist dann, wenn dir quasi dein Powerfile, deine Leistung wieder abfällt, von dem Peakwert wieder abfällt, weil da muss man sagen, sind die schnellen Energiekontraktionswege, gespeichertes ADP und genau, Kreatinphosphat sind durch bei der Intensität und dann wird dann halt Laktat produziert. Man muss aber gleichzeitig sagen, deswegen haben wir das Kreatin ja auch als Stoffwechselweg, dass halt einfach die Laktatproduktion oder alles, was über Kohlenhydratstoffwechsel und halt auch Fettstoffwechsel, vor allem Fettstoffwechsel passiert, die beiden Stoffwechselwege, selbst wenn du Laktat produzierst, sind einfach zu langsam.
Ja.
Na, wenn du jetzt Vollgas losrennen sollst, da hält dein Kreatinspeicher halt 3, 4, 5 Sekunden und danach wird erst Laktatproduktion angeregt, weil das nicht so schnell ablaufen kann und das ist gut, wenn du halt Energie bereitstellen kannst. Daher dann die Idee, warte mal, wenn ich das zuführe, weil es ist ja letztendlich ja eine Bindung von freiem Kreatin auf einem Phosphat, dann könnte ich ja über mehr freies Kreatin diesen anaeroben Superpuffer quasi, nein, anaeroben ist falsches Wort, Alaktaziden Superpuffer nutzen und halt mehr Sprintpower zum Beispiel generieren.
Ist es so, dass das Kreatin dann verbraucht wird oder kann man mehrere Sprints machen?
Du hast, also Kreatin bindet dann auf dieses Phosphat, dann hast du Phosphokreatin, Kreatinphosphat letztendlich, dann kannst du daraus dann ATP generieren und dann hast du das wieder aufgespalten.
Mhm.
Und dann ist aber halt irgendwann dieser Weg quasi, dieser schnellen Stoffwechselwegs halt nach diesen 10 Sekunden aufgebraucht, wenn halt freie Kreatin nicht mehr vorhanden ist. Okay. Aber es lädt sich dann wieder auf. Könnte man sagen, also Kreatinspeicher, also Kreatin vorhanden, freies Kreatin lädt sich auf, wird dann aus den Speichern letztendlich gewonnen, ist dann wieder im Blut verfügbar, aber du musst dir vorstellen, wie so ein kleines Nitro, den du halt kurz zuschaltest, nur das muss immer wieder nachkommen, das muss wieder aufladen.
Okay, hast du eine Ahnung, wie lange das ungefähr dauert?
Das Wiederaufladen ist schwer, das kann ich nicht ganz sagen sogar, das dauert aber ein paar Minuten auf jeden Fall, das muss man schon, das weiß ich schon.
Ja, das heißt aber in einem Crit oder in irgendeinem Rennen, wo du halt irgendwie Pausen auch dazwischen hättest, sagen wir zwischen Wertungen in einem Crit, oder du hast mehrere kurze Anstiege, wie den Innsbruckring. Oh, das ist eigentlich die perfekte Strecke für sowas wahrscheinlich.
Ja.
Mit Kreatin und Bicarbonat den Innsbruckring hoch. Klingt ja schon mal nach einer interessanten Idee für so ein Swift-YouTube-Video.
Ändert sich was am Leg-Snapper beim Innsbruckring? Schon irgendwie.
Ja, weil überleg mal, du machst einmal, ich habe jetzt eine Versuchsidee, einmal Kreatin, niedrigerer Laktatwert. Gemessen vielleicht, bei gleichem Leistungsoutput,
wenn man
normiert. Bicarbonat wäre gleich, würde ich behaupten. Laktatwert. Weil du das gleiche, gleicher Laktatwert, wenn du die gleiche Leistung trittst. Du kannst aber sonst halt eigentlich eine höhere Leistung treten, weil das Laktat oder die Haplosion rausgezogen wird.
Ja, genau, theoretisch schon, aber es ist auch so, dass
in Kombination gewinnst du das Rennen.
Ja, das ist eine gute These. Man muss sagen, Laktatkonzentration wäre höher bei Bicarbonat, weil du hast gerade gesagt, es wird herausgezogen. Der Gradient wird länger aufrecht gehalten, auch bei gleicher Leistung hast du immer einen Laktat-Shift nach oben. Deswegen muss man aufpassen, wenn man Bicarbonat nimmt von einem.
Wenn du 500 Watt fährst und einmal mit und einmal ohne, müsstest du doch eigentlich beim gleichen Laktat rauskommen, oder?
Nee, nicht? Du kommst auf mehr Laktat bei Bicarb raus. Du ziehst es quasi ein bisschen mehr aus der Zelle raus. Deswegen muss man aufpassen, wenn man Bicarb in einem Stufentest
nimmt. Ich dachte, du fährst halt, das liegt daran, dass du einfach tiefer gehen kannst.
Nicht nur.
Okay, das heißt, im Stufentest kannst du tiefer gehen,
weil du es rausziehst.
Okay, ja.
Und im Stufentest hättest du auf einmal bei, 300 Watt auf einmal 5 Millimol statt 2,8, weil Bicarbonat dazu führt, dass die Laktatkonzentration im Blut höher ist. Ganz wichtig. Das ist aber nicht dann der Zellzustand. Das ist das Entscheidende. Und das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen. Was passiert in der Zelle? Wo ist da das Gleichgewicht?
Genau. Also du musst, wenn du deine Tests fährst, musst du sie immer irgendwie normiert fahren. Immer
genau. Auf keinen Fall, Leute, irgendjemand Bicarbonat und dann irgendwie bei Sweetspot erwarten.
Auch so geil. Das fahren Leute so zum Test irgendwo zu der Diagnostik.
Ja, das war so
und ohne was zu sagen, haben sie einfach Bicarbonat genommen.
Ja.
Dann ist es auch so, okay, was passiert hier? Also entweder machst du es immer oder machst du es nie.
Ja, aber am besten
nie.
Bei der Testung nie.
Bei der Testung nie, aber wenn du es einmal angefangen hast, du hast jetzt, sagen wir, schon so 3 Tests gemacht im letzten Jahr, immer mit Bicarbonat, dann mach einfach weiter damit.
Du der dazuhört gerade, hast du gerade gehört das? Dann gib deinen Diagnostiker bitte trotzdem Bescheid.
Ja,
wo sind wir? Bicarbonat und Kreatin in Kombination könnte eventuell dazu führen, dass du Leg-Snapper mehr Intensität fahren kannst. Das ist natürlich in dem Fall schwierig, weil es eine gepaceter Effort ist. Es wäre interessanter, wenn man sich halt Sprints anschaut.
Ja.
Und da kommen wir jetzt auch an den Punkt. Also, haben wir Performance verbessernde Effekte von Bicarbonat, von Kreatin, so.
Themenwechsel.
Um es heute maximal verwirrend zu machen. Haben wir erstmal Performance verbessernde Effekte. Vor allem bei Kraft- und Schnellkraft-Sportarten, ja, mehr Peak-Power, mehr Leistung. Wenn man sich zum Beispiel Krafttests anschaut, hast du mehr auf der Kraftmessplatte, die du erzeugen kannst. Du kannst mehr Peak-Force erzeugen, Drehmoment in einer Beinmaschine, Beinpresse oder sowas. Das ist definitiv und es ist auch sehr evident sogar. Man kann wirklich sagen, Bicarbonat, ach mein Gott, Kreatin hilft wirklich dazu, dass du da deutlich mehr Performance zugewinnst. Interessanterweise kannst du auch Lean Muscle Mass erhöhen, also quasi fettfreie Masse erhöhen. Also du hast mehr Kraftzuwachs. Und dann kam ich auch in die nächste Studie mit rein, das nächste Loch. Habe ein bisschen rumgeforscht und habe dann gesehen auch, dass du Muskelwachstum mit Bicarbonat begünstigst. Ach mein Gott,
Jetzt habe ich dich richtig gebrochen. Ich wollte eigentlich auch noch fragen, gerade, ob der Effekt von Kreatin für dich so spürbar ist, wie der Effekt von Bicarbonat. Aber wenn ich jetzt noch einmal Bicarbonat sage, dann kriegst du den Podcast nicht zu Ende.
Ich glaube, es wird auch heute nichts mehr. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ihr müsst euch das Wort immer bitte ersetzen.
Also piepen im Nachhinein, so piep.
Das Kreatin auch dazu führt, dass du mehr Muskelmassenzuwachs hast. Konnte man auch zum Beispiel sehen, dass Growth Factor Hormone, IGF, erhöht waren, wenn du Kreatin zuführst beim Krafttraining und dadurch auch mehr Muskelmassenzuwachs hattest.
Oh, war eine zähe Passage, ne?
Das ist eine richtig zähe Passage. Keine Ahnung, wie es mit Bicarbonat ist.
Genau, mit Kreatin ist super. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber als ich mit Robert gesprochen habe, hat er gesagt, dass Kreatin durchaus auch einen positiven Effekt haben kann auf den Schlaf. Weißt du dazu mehr oder müsste ich da einfach nochmal bei Robert nachfragen?
Nee, frag mal bei Robert nach, wenn reichen Sachen, weil ich hatte das nämlich auch schon angerissen irgendwo. Es gibt so ein paar sekundäre, ich sag mal, Nicht-Performance-Parameter, die sich da verbessern. Mhm. Genau, verbesserter Schlaf, Gehirnaktivität war aber auch ein Thema. Also, dass Kreatin für verbesserte Gehirnaktivität sorgen soll. Finde ich spannend, weil gerade wenn man sagt, Schnellkraftsportarten oder auch Teamsportarten, irgendwas mit schnellen Bewegungen, Hirnkapazität sowieso wichtig bei Teamsportarten, taktisches Denken, aber auch dieses.
Aber bei Ausdauersportarten nicht?
Ja, ganz ehrlich.
Ja, schon auch.
Weniger aber.
Bei einigen weniger, bei anderen mehr.
Kommt auf deine absolute Power an. Und aber auch das im Training selber so neuronales Lernen. Also auch bei Radfahren zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir haben mehr Peak-Power beim Fahren, wir haben vielleicht eine verbesserte Hirnaktivität und auch vielleicht eine bessere neuronale Ansteuerung dadurch bei der Muskulatur, dann könnte es auch sein, dass vielleicht Kreatinzufuhr dazu helfen kann, dass wir auch unseren Antritten, unser Sprintpower zum Beispiel, oder wenn wir einfach nur die neuronale Ansteuerung trainieren wollen, das auch dazu helfen kann, dass wir da halt verbesserte Effekte erwarten können. Und das ist ja erstmal etwas, was nicht immer nur mit Sprint-Performance oder Wettkampf-Performance zusammenhängen soll, sondern manchmal auch einfach heißt, mach mal ein paar 6-Sekunden-Antritte, die tun dir nicht weh.
Ja.
Oder auch diese Kreatinphosphat-Sprints, um mal kurz Speicher zu entleeren, wieder aufzufüllen, zu lernen. Und wenn du das in Kombination nimmst und auch verbesserte Hirnaktivität zum Beispiel hast und Neuroaktivität, dann kannst du vielleicht auch mehr Fast-Twitch-Zellen einfach ansteuern, was dir wiederum bei Sweet-Spot-Training zugutekommen kann.
Interesting. Und wenn du jetzt Kreatin supplementierst, wie machen wir es?
Ja, das ist interessant. Was hast du bei Kreatin-Supplementation irgendwas im Kopf, was man beachten sollte? Weißt du das dann noch? Was war so hast du eine Ahnung, was so die meisten machen oder was man so?
Viel, ne? Das ist ja ganz klar wie bei allen Sachen.
Ja, genau. Okay, gar nicht? Oder Thema Kreatin, habe ich immer so ein Buzzword im Kopf, was dazukommt?
Hat was mit Flüssigkeits...
Ja, das sowieso auch, genau. Nee, es ist die sogenannte Ladephase.
Ah, okay, du hast eine Phase, wo du musst es halt du nimmst es nicht akut, sondern du nimmst es halt über einen gewissen Zeitraum.
Über einen gewissen Zeitraum und die ersten Tage nimmst du sogar mehr davon. Diese Ladephase, wo du sagst, okay, jetzt mal richtig und dann nehme ich eine gewisse Menge. Diese Ladephasen wurden früher ganz gerne so mit 20, 30 Gramm Kreatin pro Tag benannt. Krass. Das machst du dann so 4-5 Tage. Und dann geht es auf eine Standardisierung von 3-5 Gramm pro Tag. Ist jetzt nach den Aussagen von Jürgen Trupp, muss man sagen, aber nach mehreren neueren Erkenntnissen, Studien, für die viele, die es jetzt auch genauso machen, eigentlich irrelevant. Es gibt jetzt keine wirkliche Evidenz, die sagt, dass eine Ladephase besser wäre, als einfach nur direkt 3-5 Gramm zu supplementieren.
Okay.
das, also man muss es nicht mit einer Ladephase jetzt kombinieren. Also für all diejenigen, die es vielleicht noch genauso im Kopf haben, ich hatte es nämlich auch so im Kopf, so wenn, dann mach am Anfang richtig viel.
Ja.
Ich glaube, wo ich gerade von Cedric gesprochen hatte, der ist auch ganz gerne so eine, meinte auch so, ja, mach Ladephase. Aber ich glaube, eigentlich musst du es nicht unbedingt machen.
Ja.
Ja, man könnte ganz kurz, man könnte vielleicht dazu sagen, ist das jetzt, hat das Nebenwirkungen zu stark, wenn ich es in großen Mengen zuführe? Du hast vorhin gesagt, Nierenverstoffwechsel, es kann etwas mehr Nierenbelastung und sowas geben, ja. Aber entgegen mancher Behauptungen oder Mythen, keine Krebs, Herzkrankheiten, Haarausfälle oder sonstiges sind nachweisbar. Es gibt eigentlich wenig negative Evidenz auf deine körperliche Gesundheit, wenn du Kreatin zuführst.
Also ich weiß auch von einigen Ernährungsberatern und Ernährungsberaterinnen an den OSPs, dass Kreatin halt in den meisten Sportarten sehr flächendeckend genutzt wird. Mhm. Ich würde sagen, im Radsport wird es wahrscheinlich auf der Bahn flächendeckend genutzt. Im Straßenradsport ist es, glaube ich, noch nicht so angekommen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was aber in Zukunft halt kommen kann.
Ja.
Ich habe letztens tatsächlich relativ viele Kreatin-Gummis getestet.
Ah, ja.
Aus Gründen. und habe aber auch dann deshalb in der Phase darüber gesprochen, so hey, wie präsent ist das eigentlich im, im Radsport, Ausdauersport, Triathlon, Laufen? Und ich glaube auch schon, dass es das einen großen Effekt haben kann, aber es muss halt noch so ein bisschen mehr Wissen in die Zielgruppe.
Ja.
Und das ist ja, also jetzt auch ich, nachdem ich hier mit dir darüber gesprochen habe, finde es halt relativ interessant. Mhm. Einfach, wenn ich jetzt mal an Crit denke und ich kann die ersten 3 Sekunden des Antritts vielleicht bei einem sehr harten Antritt über Kreatin abdecken, ohne dass ich da viel Laktat produziere, ist es auf jeden Fall ein Vorteil.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in diesen Graubereich, in diesem Punkt so, wie viel Effekt haben wir dadurch wirklich? Ich habe gesagt, die Kraft- und Schnellsportarten ja, Teamsportarten ja. Und wenn wir jetzt mal diese so typischen Ausdauer-Performance-Indizes uns anschauen, VO2max, kein Effekt, Schwelle, kein Effekt, Fatigue-Resistance, kein Effekt, aerobe Oxidation, kein Effekt, mehr Anpassung im Training, auch kein Effekt.
Das ist jetzt eigentlich wie die Low-Carb-Folge. Wir halten das so hoch und dann so, ah nee.
Ja, nicht ganz, vielleicht. Nicht ganz. Man muss, ja, aber es ist ja wirklich so. Ich meine, nur einfach draufzuschmeißen, weil es geht und weil die anderen Sportarten davon profitieren, ja, das müssen wir nicht unbedingt machen. Klar, es ist nicht gesundheitlich schädlich und so und man kann es ausprobieren, richtig. Aber natürlich, logischerweise, wenn wir uns überlegen, aber was
wie,
es macht.
Wie würden wir es denn messen auch? Also würdest du sagen, also eine VO2 Max,
ja,
da würdest du es doch nicht messen können.
Nee, sicher, sag ich ja.
Genau. Gibt keine also, da würdest du es aber auch vom versuchst auf, also wie sollte es dann.
Ja, du kannst ja sagen, das eine, die eine Gruppe macht Training mit Kreatin und Intervalle und so weiter, die andere macht auch ein Intervall, aber halt ohne Kreatin. Aber dann siehst du halt nichts. Warum solltest du auch? Nur weil du ein paar Sekunden mit Kreatin.
Aber eigentlich, wenn du vielleicht in einen All-Out-Test fährst, könntest du eine Nuance höher rauskommen.
Ja, aber dann ist der Effekt von Kreatin auf All-Out-Test, nicht auf VO2max.
Exakt, genau, ja. Aber am Ende geht es ja auch darum, also du kannst ja sagen, wir messen jetzt den VO2max, wir messen die Effizienz, wir messen hier, messen wir die Parameter, aber am Ende geht es ja darum, können wir am Ende mehr leisten.
Genau, so. Und woran machst du das fest?
Genau, an der Leistung, die du halt trittst über verschiedene Time-Trials vielleicht.
Zum, ja, genau, und da also, kann man sagen,
oder 10 auch Sekunden. Der Wiederholbarkeit, genau, 10 Sekunden Sprinttest.
Ja. 10 Sekunden Sprinttest, das ist ein bisschen wie die Schnellkraftsportart, ja, haben wir mehr Performance.
Okay, ja, gut, dann.
Aber wenn du im Ziel nicht dahin kommst, einen 10-Sekunden-Sprint zu fahren, oder die Frage auch, ist ein Sprint 10 Sekunden oder 15 Sekunden nach 6 Stunden immer noch besser, wenn du Kreatin supplementiert hast, oder ist das sowieso schon angegriffen, dadurch, dass du halt schon 10-mal Over-Under hattest?
Ist vermutlich schon längst weg.
Ja, oder halt zumindest nicht auf diesem Level, dass man sagt, eine Supplementation vor einem Rennen oder sowas hilft dir.
Es sind halt Nuancen vermutlich.
Ja, also was ich mal gesehen hatte, war, das ist aber schon länger her, die Studie habe ich jetzt gerade leider so schnell nicht gefunden, das war eine wiederholte Sprintbelastung innerhalb eines Trainings, ne, das war so 15-Sekunden-Sprints. Ich glaube, dann war es so, dass die Kreatingruppe mehr Performance hinten raus noch leisten konnte, wenn sie wiederholte Sprints gefahren ist. Ne, weißt du, was ich meine? Mhm. Also du fährst halt immer so eine 10x30 Sekunden oder 10x20 Sekunden-Sprints und die Kreatingruppe schafft es hinten raus, die Leistung weniger zu verlieren. Ja. Das ist ja schon interessant. Aber die Frage ist halt, wenn du beim Crit-Rennen fährst, wir haben schon darüber gesprochen, wenn es jetzt nicht so effizient läuft und du halt zig Phasen schon hattest, wo du oberhalb der Schwelle unterwegs warst und definitiv Kreatin immer zum Teil genutzt hast, diesen Stoffwechselweg, oder halt auch eine Kurve, letzte Gerade, zack, auf die Gerade drauf, so viel schon anaerob und over-under unterwegs warst, ob da nochmal Effekte sind, boah, das ist super, also
ja, die Frage ist halt, ob du, wenn du diesen Kick, diese 3 Sekunden im Sprint fährst, dafür bist du die halt einfach in die letzte Runde gefahren, aber hast dir ja auch da wieder, weil du etwas anderes eingespart, genau. Das sind halt diese Nuancen, von denen ich spreche.
Ja.
Und ja, am Ende ist es halt schon so, wenn du jetzt sagst, dass du einen höheren, höheren Ausstoß von Wachstumshormonen oder sowas hast, ist das ja auch ein Effekt. Also ich glaube, in vielen Fällen, vor allem bei Supplements, sind es halt Nuancen, die du hast. Und am Ende, wenn du ganz viele davon zusammenbringst, dann hast du einen größeren gesamtheitlichen Effekt. Ich meine, den allergrößten Effekt hast du von Training. Erstmal Volumen, dann gehen wir in den Trainingsbereiche rein. Okay, dann drehen wir hier nochmal ein Hit-Decrease, ist ein Ticken effizienter als ein normales Hit. Und dann geht es in die Supplements rein. Und viele Supplements, deswegen habe ich dich auch gefragt nach dem Vergleich zu Bicarbonat. Jetzt bist du gleich wieder raus. aber Bicarbonat ist das erste Supplement gewesen, wo ich halt dachte so, für mich waren Supplements immer, ja, du merkst nicht viel, vielleicht merkst du was. Aber das war so das Erste, wo ich dachte so, oh krass. da merkt man richtig was. Und dann gibt es halt wieder jede Menge andere Supplements, die in so kleinen Details einen Unterschied machen, dass sie halt dann erst in Summe sich zeigen und es vielleicht auch nicht genau hundertprozentig messbar ist.
Ja, und das meine ich mit, naja, Grauzimmer, vielleicht hartes Wort oder so, aber mit, kommt drauf an, wie du es halt einsetzt. Ich sage nicht, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, aber es kommt drauf an, wie du es einsetzt. Und wenn du zum Beispiel es einsetzt im Training für wiederholte Sprints, für Krafttraining, wir haben gesagt, verbesserte Kraftperformance, mehr Muskelmassenwachstum, mehr IGF, Muskelwachstumsfaktor, dann ist es für deine Vorbereitung, für deine Saison, für deine Radperformance vielleicht hilfreich.
Du kannst einen Teil deines Trainings ein bisschen besser gestalten. Ja. Du nimmst ja jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, schlechtes Beispiel, aber du fährst irgendwie 10 Minuten lang nur 10 Sekunden Sprints, machst dann zwischen Pausen, oder das ist jetzt auch schon immer noch ein falsches Beispiel, da werden zum Beispiel Carbs auch nicht am Ende entscheidend.
Ach so, ja,
und trotzdem sind Carbs an einem anderen Trainingseinheit ein sehr, sehr wichtiger Teil, in einem 6-Stunden-Training was durchzuführen.
Ja,
so, das heißt, du musst einfach wissen, wofür du dieses Supplement nimmst. Das sollte sowieso immer klar sein. Bei jedem Supplement sollte man wissen, warum mache ich das? Habe ich, bei einigen ist die Frage, hat man ein Defizit? Bei anderen ist es so, bringt mir das was irgendwie, den Kreatinspiegel vielleicht zu erhöhen? Aber deswegen immer informieren, was macht man in dieser Einheit eigentlich und was kann dazu führen, dass diese Einheit irgendwie besser durchgeführt werden kann?
Genau. Ich meine, am Ende haben wir gesagt, wir müssen es chronisch nehmen, ne, eine Zeit lang, damit wir Effekte haben, aber theoretisch jetzt es zu nehmen für ein Trainingslagerblock 2 Wochen, wo du Umfang fährst, brauchst du jetzt kein Kreatin unbedingt. Ja. So, nehmen wir mal die angepasste Seiler-Pyramide oder Pavlov-Pyramide.
Genau, die finde ich immer noch super gut.
Ja, die Seiler mal irgendwann aufgestellt hatte, die Pyramide der Bedürfnisse, die werde ich dann am Anfang mit Training Volume, TID, Trainingsintensitätenverteilung und sowas arbeitet. Jürgen Trupp hat das Ganze in Nutrition nochmal gemacht, der sagt halt erstmal, fängst du an mit einer ausgewogenen Diät, also einfach ausgewogene Ernährung, angepasst auf deine Trainingsziele, sprich halt wirklich erstmal Makros richtig machen, gesund sich ernähren, Immunsystem stabilisieren, erstmal allgemein fit sich ernähren und leben, dann kommt halt Sports Nutrition hinzu, das ist dann halt abgestimmte Kohlenhydratmenge, 80 Gramm pro Stunde hier, nochmal Proteinzufuhr danach da. Und dann kommen wir erst in den Bereich der Supplements und dann in den Bereich, wofür setzen wir es halt ein. Und auch bei allen Leuten, die sagen, ey, ja, dann mache ich es trotzdem einfach mal. Bedenkt immer, ne, mit der Zielstellung, was habt ihr vor? Kreatin, du hast gerade gesagt, zieht Wasser oder bindet Wasser. Und da ist 1 bis 3 Kilo Gewichtszunahme keine Seltenheit.
Und da auch wieder die Kombination mit Bicarbonat, das sind dann 6 Kilo Wasserzunahme.
Und im guten Carboloading sind dann 9 Kilo.
Genau.
Naja, also ne, dann erstmal das bitte nicht bewerten, ist erstmal nicht schlimm, es ist erstmal nur Wasser. Ist
auch Typsache, glaube ich.
Ja, genau.
Ich lage zum Beispiel beim Bicarbonat auch fast kein Wasser ein, aber es gibt auch einige, die Leute, die lagern halt viel Wasser dann dabei ein.
Ich habe sogar auch keins, würde ich sagen.
Ja.
Ist ja auch Salz halt, ne? Es ist ja.
Ja, aber du ziehst halt normalerweise schon eher tendenziell Wasser.
Ja, ja. Ich weiß, dass Jason es einsetzt, um bewusst, der macht es, glaube ich, 4 Tage vor einem wichtigen E-Race, wo es halt wo noch ein Einwiegen gibt. Das ist ja mittlerweile, machen die Profi-E-Racer ja wirklich ein systemisches, wie heißt das nochmal, wenn man das Gewicht beim Boxen runter arbeitet. Abschwitzen?
Abschwitzen?
Irgendwie sowas. Ja, ja, also wenn du halt einfach nur Gewicht verlierst. Er sagte, wenn du dann 4 Tage vorher so Bicarbonat nimmst und das halt Wasser ziehst, verlierst du danach, die Tage danach halt sehr drastisch Wasser. Und wenn dann das Abschwitzen nochmal machst, dann hast du nochmal 1 Kilo verloren. Also so eine Hoch- und Runterschrauben.
Stimmt. Ja.
Auch da wieder für welche Zielstellung. Und ich sag mal, wenn das ein Thema ist, ne, Gewichtszunahme durch Wasser, Beispiel, bergiges Rennen oder sowas oder was auch immer, dann habt ihr in dem Sinne sogar negative Effekte von ja. Kreatinzufuhr. Wo man halt noch diskutieren könnte, wäre jetzt, hatte ich das noch gelesen, Rudersport zum Beispiel oder andere Sportarten, wo Gewicht dann nicht mehr so entscheidend ist, wo die, sag mal, die Kraftvorteile überwiegen. Mhm. Bei uns Radfahrern, Crit Race könnte man noch maximal sagen, könnten die ja. Kraftvorteile überwiegen, wenn wir da diese Effekte messen. Wäre aber einfach nur
Kreatin für Netzteiler zu nehmen, ist ja, genau. Wahrscheinlich völlig fehl am Platz. So.
Richtig. Und da hast du dann so eine schöne 3 Wochen Phase gemacht, wo du Kreatin zugeführt hast, weil du gehört hast, dass es irgendwie besser ist, das zu tun. Oder weil du ein Video gesehen hattest oder ein Thumbnail von GCN, wo halt ein abgezehrtes Bein drauf war.
Ja.
Und dann auf einmal wunderst du dich, warum deine Beine nicht so abgezehrt sind.
Ja, ich glaube, da ist noch sehr viel,
ja.
Solche Sachen werden noch sehr viel gemacht.
Ja, genau. Und also verstehe mich falsch, ich bin kein Gegner davon. Ich bin auch irgendwo Fan von sowas, wenn es gesundheitlich unbedenklich ist und man es mal ausprobieren möchte. Immer mit der korrekten Zielstellung. Wenn ihr da nicht sicher seid, sprecht mit eurem Coach auf jeden Fall das mal ab oder lasst euch von uns beraten. Aber mit der richtigen Zielstellung, brauche ich das eigentlich oder ist es das nächste teure Pipi, was ich mir kaufe oder halt Wasserbindung? Ja.
Teures Pipi, auch schön.
Jetzt habe ich mal im Sportstudium, glaube ich, hat es mir jemand mit beigebracht.
Bleibt dir noch abschließend irgendwas zum Thema Kreatin zu sagen? Ich glaube, haben wir was gesagt, wie viel wir supplementieren würden, wenn wir es tun würden?
Nee, habe ich gesagt, also es gab ja diese Loading-Phase früher, ja, also 20 bis 30
Gramm. Achso, doch, du hast gesagt 30, genau. Und dann
genau, gehen wir
ein paar Gramm runter auf, was waren das?
3 bis 5 Gramm. Genau. Oder aber, 3 bis 5 Gramm am Tag. Oder es gibt diese Regel von 0,1 bis 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und ja, das ist dann die tendenziell längerfristige Supplementation.
Okay.
Genau. Was ich noch ganz kurz ergänzen wollen würde, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, kurzer Themensprung.
Okay.
Wir hatten vorhin nochmal das Thema Trainingslager.
Ja.
Geiles Wetter, geile Bedingungen. Das wollen wir auch bieten für euch. Wer Interesse hat, wir bieten an vom 22.02. bis zum 8.03. ein Trainingslager auf Mallorca in Alcudia, gemeinsam mit unserem Partner 808. Die organisieren das Ganze mit für uns. Geiles Hotel. Wir kommen an als Coaching-Team und planen dein Training, führen es gemeinsam mit dir durch in Zielgruppen auf deine Highlights des Jahres. Bist du eher der Crit-Racer, Straßenrennfahrer oder Radmarathonfahrer? Worauf möchtest du dich vorbereiten? Wir begleiten dich mit einem Coach an deiner Seite. In kleinen Gruppen trainieren wir dann unsere Trainingsintervalle. Und weißt du, was wir da machen, Lennart? Wir hauen da mal so Laktatmessstreifen in dein Ohrläppchen. Ach,
schön.
Geil,
ist gut, wenn man es selber machen muss.
Richtig. Für die Werbevideos habe ich immer deine Ohrläppchen genommen, wie
mein,
ich mal bei
mein
dir.
Mein Footage dabei, als wir am Rande waren.
Genau.
Boah, das war auch hart. Das habe ich letztens da auch in einem Video nochmal gesehen.
Ja, das war gut.
Da dachte ich mir so, puh, also, das war schon übel.
Ja, der Stufentest, den wir gemacht hatten.
Aber gut, da war ich fit.
Da war es echt fit. Da war der Moment, wo ich auf einmal höher stand, als du eigentlich dachtest. So,
ey, und da dachte ich auch so, in den ersten Stufen warst du immer so ein bisschen zu weit, zu früh dran.
Zu früh, ja.
Und bei dem anderen dachte ich mir so, was hat der denn jetzt gedacht, wo ich nicht fahre? Dann habe ich auch so, ich habe ja auch aufgetreten und gebrüllt so, ey, Lukas!
Vor allem habe ich das Footage, ja, wie du hast ja die GoPro getragen. Stimmt. Und wie du einfach so ausgecrackt bist, wo ist er denn jetzt? Weil du noch nicht wisst, was ihr meint, guckt mal das Video an mit Lennarts Stufentest von letztem Jahr, März, April müsste das sein.
Dieses Jahr.
Dieses Jahr, März,
April. Ich bin auch vollkommen raus, was diese Jahre angeht. Ich sage immer schon, letztes Jahr.
Aber voll. Saison, ich plane immer nur in Saison.
Ja.
Genau, wenn ihr das auch mal Bock habt, dass wir das bei euch machen.
Ja, das war super.
Mach mal mehr Werbung.
An sich war das cool.
Lennart, sag mal, dass das cool war.
Aber es hat wehgetan.
Ja, natürlich tut das weh.
Und das Wichtigste war, fand ich, oder das Interessanteste war wirklich für mich, weil ich ja immer Stufentests drin gefahren bin, diese Outdoor-Werte zu haben. Das war halt mega wichtig.
Das stimmt, ja.
Und zu sehen für mich, dass es einen krassen Unterschied bei mir gibt. Und ich glaube, es gibt bei vielen Leuten einen Unterschied. Und wenn man da Feldlaktat-Tests mal machen kann, ist es sehr, sehr viel wert.
Ja, wir haben schon auf die Agenda geschrieben, für alle, die es interessiert, die vielleicht auch mehr Daten nochmal brauchen. Wir würden noch anbieten, in den ersten Tagen Diagnostikoptionen im Trainingslager machen zu können. Wir haben Ergometer da vor Ort, wir können standardisierte Sachen machen, wir werden draußen auf der Straße mal Laktatwerte abgleichen. Ist ein Sweet Spot wirklich die korrekte Zone, die du eigentlich dir vornimmst? Wir haben auch schon gesagt, wir würden ganz gerne mal Heat-Sessions ausprobieren, geguided durch einen Coach, also dass ihr keinen Quatsch macht, sondern jemand aufpasst auf euch, während ihr das macht.
Ja.
Und halt eine Trainingsstruktur gemeinsam absolvieren, die absolut Sinn macht in den 14 Tagen. Plus, was richtig geil ist, wir als Coaches können ja von außen ganz anders nochmal einwirken, weil das, was du vielleicht nicht siehst, wir da ein Auge drauf haben, bieten dann nochmal im mittleren Trainingsblock an 4 Trainingstagen nochmal jeweils 4 Tage Workshops an. Ja. Kurventechnik optimieren, Abfahrtstechnik optimieren, mal aerodynamisch auf dem Rad sitzen, Pacing-Strategien optimieren. Jeden Ruhetag gibt es nochmal einen Vortrag von uns. Also da gibt es auf jeden Fall eine komplette Packung an Kram, den ihr da halt um die Ohren gehauen bekommt.
Ja, wenn ich nicht unterwegs wäre, würde ich es buchen.
Ja.
Ich bin da vielleicht.
Wir wollen dich mal Tränchen einkaufen für ein paar Tage, haben wir gesagt.
Ein paar Tage, ne? Könnte ich vielleicht da sein. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn da viele Leute hinkommen würden. Ich würde das auch, finde es auch cool, wenn wir mal diese Workshop testen können,
ja,
die wir im Kopf haben. Und ich glaube, da geht man am Ende raus mit einem relativ großen Gewinn.
Ja, absolut. Also du hast halt einfach die Möglichkeiten, da was zu machen, zu bewirken. Also wir haben ja viele Athleten, die wir remote trainieren. Das macht Bock, das ist cool. So, und wir sehen auch die Powerfiles, wir sehen das Feedback, das subjektive Feedback. Das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr mit einem Coach zusammenarbeitet oder wenn ihr Trainingspläne macht und die Daten euch anschaut. Aber mal jemanden auf dem Rad zu sehen, wie er es macht, ist immer
so krass. Das ist so krass wichtig. Ich bin jetzt dann da im Trainingslager auch.
Ja.
Du fährst hinter verschiedenen Gruppen her. Du guckst, du siehst in den Gruppen einfach immer, okay, wie bewegt sich die Person auf dem Fahrrad?
Ja.
Und wer ist da an der Stelle besser und wer ist an der anderen Stelle besser? Und das ist was, was du halt niemals irgendwie sonst hast, wenn du nicht direkt vor Ort bist. Und das war immer wertvoll, auch als ich bei Leopard im Trainingslagern war, zu sehen, wie sind die Fahrer, die du den ganzen Winter irgendwie da nur auf Training Peaks gesehen hast, wie sind die denn technisch? Und da haben wir eigentlich relativ große Fortschritte dann immer erzielt.
Und das ist halt dieses, was du sagtest, das sind die Gains, die man jetzt nicht direkt sieht, in Watt oder in VO2 Max gemessen, sondern halt am Ende ist es dann der Transfer daraus, eine gute Performance, Gesamtperformance zu etablieren. Ich meine, du hast ja letztens, als wir im Bergischen mit Corona Kids unterwegs waren, da war es auch nochmal so ein bisschen, wie ich eigentlich auf dem Rad am Anstieg fahre, im Wiegetritt. Ja. Dieses Staccato-artige Treten, ich sag mal, das unschönere Contador-Style. So. Ja. Und ich habe gemerkt, ich trainiere das immer weiter gerade rein, weil mein Ergometer, ich habe ja kein Boomboard oder so, mein Ergometer ist halt starr und ich arbeite wirklich sehr, indem ich meinen Körper verbringe.
Wenn du aus dem Sattel gehst, kriege ich Laktatgefühle in den ganzen Körper, wirklich. Und ich glaube halt wirklich, dass es ein Bewegungsablauf ist und das ist voll ein super Beispiel. Du siehst sowas halt, wenn du mit jemandem fährst, dann denkst du halt irgendwann so, okay, ich weiß, derjenige hat die und die Probleme im Rennen zum Beispiel, Defizite. Und das siehst du als Coach jetzt zum Beispiel mit allen Leuten, die wir trainieren.
Ja.
Und dann siehst du die mal in Real Life und denkst dir so, ja, okay, mir wird hier einiges klar. Und wir können hier mega viel rausholen, nur durch eine Anpassung vielleicht auch, weiß ich nicht, von der Art und Weise zu fahren, von der Sitzposition und.
Absolut.
So, jetzt ist es gleich schon ausgebucht. ich hoffe mal, dass ihr noch einen Platz bekommt. Linkst du das hier unter den Podcast?
Ja, mache ich.
Okay.
Ich linke das in den Podcast. Ich weiß
gar nicht, wo man es sonst bucht.
Für die, die jetzt, ich erkläre es noch ganz kurz, für die, die etwas unsicher sind. Also, ihr kriegt das hier in den Podcast, den Link reingehauen, dann kommt ihr auf die Seite von 808. Klickt dann einmal modular durch, was ihr haben wollt. Hotel, welches Zimmer? Zweierzimmer, Einerzimmer, wie auch immer.
Lukas Löhr, Privatrückenmassage.
Wenn ihr das wollt, komm, hau ich auch noch oben drauf. Ja, gibt's heute auch noch im Angebot. Dann diese ganze Dienstleistung, das Coaching, was machen wir, das ist komplett dazu, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Wir erklären auch nochmal alles, was ihr da machen sollt, keine Sorge. Da könnt ihr auswählen, nehme ich einen Flug noch dazu oder mache ich das selber? Das könnt ihr auswählen, ob ihr das möchtet oder nicht. Entsprechend, wenn du einen Flug nimmst, möchtest du ein eigenes Rad mitnehmen, Radtransport ja oder nein? Oder willst du sofort eins mieten? Willst du vom Flughafen abgeholt werden oder organisierst du das selber? Entsprechend bekommst du dann ein fertiges Paket. Und dann bekommst du auf deine Mailadresse ein Angebot zugeschickt und kannst das entsprechend annehmen oder eben nicht. So, damit ihr aber versteht, wie das funktioniert. Das heißt, ihr müsst nicht das eigene Rad nehmen, ihr könnt aber das eigene Rad nehmen. Es gibt genug Optionen dort vor Ort und dann wird es auf jeden Fall eine gute Zeit.
Cool. Dann würde ich sagen, rappen wir das hier ab.
Yes. Ich habe Bock auf Trainingslager.
Ja?
Ja.
Ja, so besser als das Wetter jetzt gerade.
Ja.
Hast du auch Bock auf Kreatin?
Ja, so bei den Swift-Rennen jetzt ein bisschen. Vielleicht so 3-4 hackelige Antritte mehr.
Kannst du ja mal ausprobieren. Würde dir vielleicht sogar helfen.
Vielleicht machen wir es mal auf Video.
Vielleicht machen wir es auf Video. Vielen Dank fürs Zuhören wieder, wie jede Woche. Und ich würde sagen, noch eine Folge und dann ist Weihnachten.
Ja, sehr gut. Dann haben wir schon dieses Jahr wieder hinter uns gebracht.
Also, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.